Guten Tag.
Komm rein.
Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 19. Nur mit Liebe.
Was ich immer total bewundere, ist deine Orientierungskunst. Ohne Google Maps. Manchmal guckst du auf eine Karte, machst dir eine Zeichnung und fährst hier mit einer Sicherheit diese Schleichwege, Kurven und erinnerst dich, na, wie im Kopf oder wie?
Ich bin die Strecke ja schon ein paar Mal gefahren und man merkt sich die dann. Also ich merke mir die optische Geschichten fallen mir leichter als akustische Geschichten. Wird dir es umgekehrt?
Bei mir ist optische Täuschung. Lass uns weiter, weil heiß. Maharashtra Tour 2026. Ja, was für ein Morgen. Das sind Wellen an der indischen Westküste. Wir wachen auf, keine 50 Meter von der Brandung entfernt. Der Blick, der geht auf 5 oder 6 streunende Hunde, die den gelben Sandstrand gerade ganz für sich allein haben. Weiter rechts liegen die geschwungenen Holzboote, türkisblau, braun gestreift, angestrichen. Daneben Unmengen Fischernetze, Haufen, die großer Ordnung unterliegen. Darüber reden wir vielleicht auch noch. Ja, und im Vordergrund ragen dann ein paar Kokospalmen ins Bild. Und das Ganze ist aber keine Postkarte aus der Südsee. Der Wind steht ungünstig und das Feuer, das der Nachbar hier wie üblich am Strand entzündet hat, das schwelt und der Rauch zieht durchs Moskitonetz und meine Gedanken kreisen, denn ich weiß, dass mein Morgenspaziergang mir weitere Feuer zeigen wird, in denen sich dann so Palmleaves mischen mit Plastikmüll und ich frage mich mal wieder, was mache ich hier? Und das meint jetzt gar nicht den Qualm, den ich einatme, es meint eigentlich alles dahinter. Thorsten, es meint auch dich. Es ist mein 19. Mal Indien und allein wäre ich niemals hier. Ich habe ohnehin meine Probleme mit Fernreisen, so das weißt du. Ja, und einmal bin ich auch in den Boykott gegangen und jetzt war das ein Riesenmonolog. Und die Podcast-Grundsatzfrage, die ich dir heute Morgen stelle, die ist, wie schaffst du es, dass ich immer wieder mitfahre?
Weiß ich nicht. Wie mir das gelingt oder ob mir das gelingen muss. Also ich habe eher das Gefühl, dass es auch von selbst wieder sagt, ach, jetzt möchte ich wieder hin und dass du diese einfache Lebensweise hier vermisst, dass du das Räuberbord-Dasein hier vermisst und dass du das Unterwegssein mit viel Gepäck und beschwerlich durch Indien zu fahren mit dem Motorrad genießt, die Anstrengungen brauchst, die das alles mit sich bringt und dann einen kleinen Lohn dafür zu bekommen, an einem schönen Platz zu sein, eine Büffelherde auf der Wiese zu sehen im Abendlicht oder jemand, der eine Ziegenherde über die Straße treibt und der Truck muss anhalten. Also diese ganzen kleinen Details oder eine Kuh, die alles aufhält. Die indischen Frauen, wenn die mit ihrer Eleganz und ihren wunderschönen Saris vor diesem Grün und Grau und Rotbraun sich bewegen. Das sind doch also Kontraste, unfassbar. Dann die Geräusche, die Gerüche, all dieser Mischmasch, der nicht vorbereitet ist für uns, der einfach da ist und der nicht extra für uns hergerichtet wird, damit wir uns hier vielleicht wohlfühlen. Nein, auf die Idee kommt gar keiner. Und das ist ja das, was wir so hier so lieben, dass wir hier so einfach losfahren, einfach ankommen, ohne dass... Ja, dass man schon mit blinkenden Dauerzeichen in den Augen auf uns wartet.
Ich hatte auch Brainstorming gemacht für den Podcast. Als Antwort auf diese große Frage, die ich dir gestellt habe, stand bei mir ein Wort. Weißt du, welches?
Räuberbrot.
Nee, Liebe.
Liebe.
Ja, aber du, diesen Traum von der Südsee, ich hätte den nie für mich in Anspruch nehmen wollen. Ich hätte ihn als Traum gelassen. Du konntest das nicht.
Ich konnte das nicht lassen. Für mich war die Südsee von Kindheit an so ein faszinierender Ort. Und das Licht, die Farben, davon bin ich infiziert, wie man vielleicht auch von Hiddensee infiziert ist oder weiß ich, was von Union infiziert ist. Da kommst du irgendwie nicht gegen an, gegen so eine Sehnsucht, gegen so ein Fernweh. Und wenn das dann immer noch unterdrückt wurde, dann wächst das noch mehr. Und als Maler ist es für mich einfach hier... Ja, wir wissen doch, dass hier nichts ist, wie man es erwartet und alles ist anders und du kannst in jedem Detail kannst du anfangen zu zeichnen. Es macht so eine Freude und so ein, es hat doch so einen tieferen Sinn, das zu tun hier, dass ich da natürlich immer wieder hin möchte. Und es ist ja auch wie so ein, mir hat neulich jemand geschrieben, ja, deine zweite Heimat, ja, ist es. Also ich bin diesem Land unglaublich verbunden und das liegt einfach daran, dass ich so viele unterschiedliche Dinge hier schon gesehen und erlebt habe. Und ich kann auch nur sagen, natürlich ist Indien eine Herausforderung für jeden und es gibt es so viele verschiedene Indiens. Es gibt das Indien der unserer Familie, unserer bescheiden armen Familie, die jetzt aufstrebt, die Kinder machen, legen los, die wollen studieren und da aus dieser Armseligkeit herauskommen. Dann gibt's das Indien der Mittelschicht mit riesen Konsumbedürfnis, dann gibt's das Indien der Upper Class, dann gibt's das Indien der unterschiedlichen Religion, dann gibt's das Indien der Rucksacktouristen, dann gibt's das Indien der Ressorttouristen und jeder für jeden ist Indien ein anderes Indien und dann gibt's unser Indien und dann gibt's vielleicht noch mein Indien, das Indien des Malers, des Zeichners, Glückssuchers.
Glückssucher. Eine weitere braingestormte Antwort auf diese große Frage bei mir war Konzept einer wilden Ehe? Fragezeichen.
Das Konzept einer wilden Ehe kann man nachlesen.
Nee, aber das leben wir irgendwo. Ich bin auch hier wegen dir. Es ist wegen Liebe. Ich wäre alleine, glaube ich, nicht hier. Es ist, weil ich dir da irgendwie folge und das auch wirklich mittragen kann. Deine Art des Seins hier und warum du hierher musst, ist für mich dann am Ende die Legitimation.
Ist es auch nicht eine Spur von Neugier immer wieder?
Ja, ich bin extrem neugierig und ich liebe extrem das indische Essen, vor allem wenn es Vaibhavi kocht. Du hast unsere kleine Familie erwähnt, die wir jedes Jahr besuchen, wo wir gerade zu Gast sind. Trotzdem, wenn ich alt bin, Thorsten, dann mache ich Urlaub in Neuruppin.
Ja, Urlaub kannst du ja jetzt schon in Neuruppin machen.
Ja, richtig. Das ist nämlich ein Wort, was du eigentlich nicht in den Mund nimmst.
Es ist Leben, eine andere Art zu leben. Und das, finde ich, ist... Das hat einen großen Wert. Von Urlaub hast du nicht viel. Da bist du dann danach, kommst aus deinem Ressort oder aus deinem Ferienheim oder weiß ich was, deinem Hotel heraus und dann, gut, dann gehst du wieder in die Mühle, aber es bleibt nichts. Hier bleibt immer etwas.
Indien ist Arbeit, wenn wir so reisen, wie wir reisen. Und es ist auch immer die Frage, wo lassen wir eigentlich unser Geld? Und gerade lassen wir es eben bei Vaibhavi, Hermant, Ketki und Pranau. Das sind die Namen der Familie, die wir seit 15 Jahren besuchen. Ich habe mit Ketki, die war damals ein kleines Kind, als wir sie kennenlernten.
Unter dem Haus war noch so ein kleiner Überstand und da drunter bauten die ein Winzchen-Tempel. Und jeder trug was dazu bei und der kleine Pranau versuchte so Figuren zu basteln aus Sand.
Genau, und Englisch war kaum möglich, mit Mama nicht. Mit Händen und Füßen haben wir uns verständigt. Dann kam Ketki in die Schule, dann fing das ein bisschen an, brockenweise mit dem Englisch. Und jetzt...
So, this is company in Navi Mumbai, Seoul's.
Ist Ketki eine junge Studentin, Master of Business?
In Bombay.
In Mumbai, genau. Wir können Englisch reden und plaudern natürlich.
Yesterday evening we talked with Pranau about the
future. Und reden über ihr Leben heute, über das moderne Frausein in Indien, die Rolle ihrer Mutter, wie sie heute die Dinge sieht. Es ist hochspannend, ein Kapitel für sich.
Side by side I complete my study because.
Na, sie lassen sich's auch nicht entgehen, die beiden, die Kinder. Wenn sie wissen, dass wir kommen, dann sehen sie zu, dass sie auch kommen. Und das ist schon irgendwie auch so eine Verbundenheit, die sehr ausgeprägt ist.
Wow. So I am happiest. Right time I will come to.
And Pranau told us. Pranau lebt noch hier, geht hier zur Schule, macht seinen Abschluss gerade, will dann Cybersecurity studieren, wichtiges Ding.
Yes. He interested in cybersecurity. Then he choose the science side. I choose the commerce side in banking, finance and related the business, the management on the finance.
Ketki, die große Schwester, ist von Mumbai mit dem Zug 12 Stunden angereist, um nach Hause zu kommen und verbunden uns zu sehen. Und du hast immer gesagt, wir hätten hier so viel gelassen. Wir hätten hier was dagelassen. Ich habe das immer nicht so richtig gesehen, dachte, dieses einmal im Jahr hier sein, die paar Tage. Aber es ist schon so, ich begreife es jetzt doch langsam. Es ist total etwas, was wir hier gelassen haben, als ein Paar, ein gleichberechtigtes Paar, wie wir miteinander umgehen, was ich tue, was du tust, wie ich mit Weibovi mich unterhalte. Hermann, der Hausherr, ist eigentlich, hat hier gar nicht so viel zu sagen, weil wir so in Interaktion mit den anderen auch gehen.
Ja, er lebt ja jetzt in so einer Zwischenphase in der gesellschaftlichen Entwicklung hier, wo er nicht mehr so richtig weiß, wozu er eigentlich noch da ist. Und er lässt seinen Kindern viel Spiel, er ist gut zu seiner Frau. Aber eigentlich hat er ja nur diese kleine Bude, in der wir ja übernachten mit einem Bett und einem Waschbecken.
Ja, die ist auch schon alt und kann man nicht mehr zeigen.
Ja, und das Dach, es fällt auseinander und die zwei Stühle, die organisiert er dann immer extra noch unter dem Tisch. Und trotzdem ist es ein wunderbarer Platz natürlich, weil du wachst auf und guckst durchs Fenster aufs Meer.
Ja, wir lieben es ja an dieser Einfachheit. Für uns ist der Platz perfekt. Meiner Mutter durfte ich ihn nicht zeigen. Die Mängelliste möchte ich nicht sehen. Das ist absurd.
Diese Familie hat extrem was immer zu erleiden, weil hier, wenn der Monsun kommt, vor vier war eine riesige Flut hier. Da ist hier alles kaputt gewesen und der Monsun, der fegt die Palmen hier weg, wenn man Filmchen dazu sieht, die sie gemacht haben, die alle weggebrochen sind und hier das Wasser bis hier am Haus ist. Das ist schon dann immer wieder von vorne anfangen.
Wir sind auf einer Landzunge, links Backwater, rechts das Meer und an der dünnsten Stelle steht der Tempel, interessanterweise. Wie breit ist diese Stelle?
Aber das ist auch die höchste.
Okay, aber wie breit ist diese Stelle?
Na, die ist vielleicht 50 Meter.
Ja, und ich frage mich bei steigendem Meeresspiegel, auch das treibt mich um, wenn ich hier morgens aufwache, das Meer so laut rauschen höre. Was ist mit Ketki und Pranau? Was ist in 20, 30 Jahren hier an diesem Örtchen? Gibt es dann diese alte Hütte noch, in der wir schlafen?
Die können nur noch zum Tempel flüchten. Aber wir wollen sehen. Man hat ja hier schon diese Breker ins Meer gelegt, rechtwinklig zum Ufer. Das sind so mit Sand gefüllte Kunststoff.
Ja, Riesensäcke, ne?
Die Größe eines Blauwals haben und auch so ähnlich aussehen. Und die liegen alle 50 Meter, liegt einer so rechtwinklig zum Ufer. Und das hat sich bewährt, weil der Sand ist mehr geworden und diese Form von Küstenschutz funktioniert hier.
Ja. Zurück ins Here and Now, zu Ketki zum Beispiel und zur Familie. Sie sehen dich auch zeichnen. Sie wissen, du gehst weg, du kommst wieder. Und dann fragen sie nach. Das ist auch etwas Beeindruckendes und etwas, was auch du sehr genießt, dieses Interesse auch der Jugend, früher der Kinder, jetzt der Jugend, die sich die Kunst von dir anschauen, total interessiert. Du hast ihnen vor 10 Jahren ein Buch geschenkt, die Brunnenfrauen mit Widmung drin. Das zeigen sie auch jedes Mal. Das steht in so einem extra Regal im Zimmer. Das ist denen so wichtig. Ja, und du genießt auch diese Art des Gesehenwerdens.
Ja, das ist, wie gesagt, 15 Jahre her, wo er das so hierher kam zum ersten Mal in etwa. Und damals haben die Kinder mir beim Zeichnen zugeschaut, so wie überall hier in Indien. Wenn ich irgendwo sitze, an einem Anleger jetzt gestern noch oder auf der Brücke im Inland zwischen den beiden Reisfeldern, wo die Wasserbüffelbauern arbeiteten. Kinder kommen immer und die schauen dir über die Schulter. Und Ketki und Pranau, vor allem Ketki, schaute mir damals schon immer interessiert über die Schulter. Genauso wie ihre Nichte jetzt, die jetzt in dem Alter ist, die gestern kam und sehen wollte, was da entsteht. Und hochkonzentriert. Ja, und dieses hochkonzentrierte Zuschauen hat Ketki sich, glaube ich, so bewahrt. Und das hat irgendwie frühkindliche Erziehung, sagt man dazu bei uns. Und dennoch, ich habe ihr damals etwas gezeigt. Vielleicht habe ich auch mal eine Skizze gemacht, die irgendwo noch liegt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das hat sich bis heute so fortgesetzt.
Soll ich mal eine ganz blöde Frage stellen? Eine ganz typische Frage. Wenn du hier das indische Leben so packst, auch mit Stift und Papier und mit deinem Blick, Thorsten, ist das kulturelle Aneignung?
Soll ich dir was sagen? Mach ich mir auch keine Gedanken drüber. Und wenn, wäre es mir scheißegal, weil was ich hier mache, das ist universell. Das ist egal an welchem Ort der Erde und egal unter welchen Bedingungen. Das ist eher Chronologie oder Begleitung oder Respekt oder Ehrfurcht, weil wenn ich das zeichne, gebe ich ihm auch ein Gesicht, und wenn ich die Dinge hier, die einfachsten, unscheinbarsten Sachen für mich entdecke.
Aber dieses, ich gebe dem ein Gesicht, deine Perspektive aufzupfropft.
Ich habe gesagt, ich gebe dem ein Gesicht, genau. Nicht jemand anders. Oder ich gebe auch kein Gesicht, womit jemand denn das... das.
Aber dass ihr Leben, ihre Spiritualität, ihr Dorfleben, ihre Art des Seins, das zum Motiv wird, ich provoziere dich einfach mal. Ja, wenn du im Radio wärst, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, könnte man darüber diskutieren, ob das kulturelle Aneignung wäre. Auf Radio 3 würde das passieren.
Würde ich fragen, ob sie noch alle Lichter anhaben. Weil.
Deswegen wirst du nicht eingeladen.
Genau, deswegen wäre ich nicht eingeladen jetzt im Moment nach dieser Aussage. Aber wovon lebt dann die Menschheit? Von Kultur und von Kunst natürlich auch.
Ist ja immer die Frage der Privilegien und der Stellung, von wo du guckst, von rich nach arm, von oben nach unten.
Genau, da sind wir an dem Punkt, weil wir hier auf Augenhöhe miteinander agieren. Und gerade wenn ich zeichne und mich in ihre Situation begebe und da im Dreck sitze und da stundenlang ausharre, dann ist das keine kulturelle Aneignung, sondern dann begebe ich mich, es ist eine Form von Respekt, und sie bringen mir dann die Wasserflasche oder den Hut, damit ich nicht völlig austrockne, und halten mir vielleicht die Schaulustigen vom Leib, damit ich in Ruhe zeichnen kann, weil das für sie eine Form der Meditation darstellt.
Weißt du, Thorsten, eigentlich, wie krass ich dein Konzept von Leben und Arbeiten finde? Also immer schon zu wissen, dass du Künstler bist, schon in jüngsten Jahren immer deine Plätze zu finden, übrigens irgendwie immer die schönsten, ne? Mit Hiddensee, indischer Westküste, mittendrin das schnoddrige Berlin, passt auch super, samt alter Försterei und so. Und zu wissen, dass du in deine Kunst und dein Können so vertrauen kannst und davon lebst und einfach machst und schaffst, während ich immer mit meiner Rentenlücke um die Ecke komme. Ja, eins der zwei Worte, die du gar nicht in deinem Wortschatz führst. Das eine war Urlaub und das andere ist Rente.
Ja, da muss ich zustimmen. Das ist jetzt, diese Worte höre ich zum ersten Mal. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Haben wir uns schon 100.000 Mal drüber unterhalten. Das ist so eine Bestimmung, die du hast. Hinterfragst du denn nicht mehr, weil die ist einfach da, und eine Bestimmung, die kann man auch nicht ablegen. Die begleitet einen das Leben lang, und wenn man der nicht nachgeht, kriegt man ein Problem, weil dann führt man ein immer größer werdendes schwarzes Loch in sich. Oder die schwarze Galle, oder wie man es auch nennen mag. Jeder für sich hat irgendwo seine Talente und seine Berufung oder seine Bestimmung auch. Und das herauszufinden, was es ist, ist eigentlich der Sinn unseres Lebens. Ich hab's aus irgendwelchen Gründen habe ich es ziemlich früh begriffen. Und das hat sich dann entwickelt. Und dass sich dann dieses stufenweise Verändern, dass man da vielleicht irgendwann auch mal von leben kann und dass dann mal die Arbeiten einen gewissen Stellenwert erreichen, dass vielleicht auch mal was ins Museum seinen Weg findet, eine Sammlerschar entsteht. Das sind alles Dinge, über die macht man sich dann am Anfang ja gar keine Gedanken. Man hat nur das Gefühl, ob man das sein Leben lang machen möchte. Das prüft man. Und ich habe es geprüft während meines Studiums in Weimar. Da hatte ich auch einen guten Lehrer, Professor Gottfried Schüler, der gesagt hat, ja, wenn du da aus der Architektur rausgehst, prüfe wirklich, ob du dein Leben lang Maler sein willst, mit allen Konsequenzen und Einschränkungen, Entbehrungen und Dissonanzen und Einsamkeiten und Schluchten, und bevor du diese Entscheidung triffst. Und ich habe wirklich auch nochmal 2 Jahre lang ja weiter studiert und tags studiert und nachts gemalt und mich geprüft daraufhin, und es hat sich nichts verändert. Und dann war für mich klar, ich mache das Architekturstudium zu Ende als Preuße, der ich bin. Und mit meinem bisschen Franzosenblut, was ich in mir habe, bin ich ausgestiegen dann.
Das haben wir ja auch alles in einer ganz frühen Podcast-Folge, ich glaube sogar in der ersten oder so, damals in der indischen Kneipe am Straßenrand besprochen, deinen Weg in die Kunst und so. Den müssen wir nicht nochmal erzählen. Aber ich sprach davon, wie meine Gedanken eben kreiseln morgens unter Moskitonetz, wenn die Wellen in meine Träume peitschen. Und meine Gedanken kreiseln ja öfter und die kreiseln eben auch in die Zukunft. Und bei mir gibt's Zukunftsängste. Und ich frage mich manchmal, wie du es schaffst, dass du die nicht hast oder wo du die hinpackst. Aber du hast ja auch, bist ganz gut aufgestellt mit einer etwas jüngeren Frau. Weil der Künstler muss immer arbeiten und wenn er nicht mehr arbeiten kann, dann...
Sehe ich denn hier jetzt von mir irgendwelche...
Ja, wir machen jetzt was zur Riester-Rente. Abgewählte Riester-Rente.
Analysen hören. Als Künstler hast, wenn du Erfolg hast und du kannst davon leben, dann kannst du davon leben. Als Künstler entsteht ja mit der Zeit ein Werk und dieses Werk spricht für den Künstler. Nicht das einzelne Bild, sondern das Werk ist entscheidend. Und wenn dieses Werk so stark ist, dass der Künstler davon leben kann und natürlich auch Erfolg hat, weil Erfolg macht ihn dann auch wieder freier und auch mutiger vielleicht in manchen Dingen.
Tja, und wenn wir bei Werk sind, Werkverzeichnis ist auch so ein großes Thema, aber das müssen wir mal sprechen in dem Podcast. Und dann noch 40 Jahre Kunstgarten, steht ja auch noch an, haben wir auch schon angekündigt. Das machen wir aber vielleicht doch nicht hier, weil das machen wir in Berlin.
Treffen wir uns wirklich mal wieder zum Tee im Atelier auf dem Dach.
Haha, wann laufe ich die Treppen hoch? Immer am Anfang vom Podcast. Und dann sind wir doch woanders. Okay, verabredet.
Da würde ich es lieber machen.
Okay, machen wir im Atelier.
Genau.
Und jetzt sind wir hier in Nau. Das war eine Kokosnuss, die gerade runterkam.
Am Ende ist es doch so, jedes Werk, was entsteht, wenn es verkauft wird oder wenn mein Werk verkauft wird, entstehen daraus wieder neue Werke. Es ist wie so eine Art Wald, der sich lichtet und wieder erneuert und weiterentwickelt und vielleicht auch größer wird oder dichter wird. Wenn die Bedingungen stimmen, wenn der Grund und Boden, der Boden so gut ist darunter, die Bakterien ordentlich funktionieren.
Ja, mögest du gesund bleiben, mein Liebster, mögest du gesund bleiben. Ansonsten hättest du auch Fischer werden können, habe ich gestern Abend gedacht. Das ist vielleicht die Klammer für diesen Podcast, dann doch, denn ich sprach am Anfang von den Fischernetzen, die irgendwo rechts in meinem Blickfeld lagen. Da habe ich nur mal was angetippt.
Es war ein einziges Netz, was ungefähr 500 Meter lang, wie eine Anaconda, sich jetzt heute Morgen bzw. gestern Nacht schon hin und her am Ufer lang schlängelte.
Sowas haben wir noch nicht gesehen, diese Art des Fischens. Also du hast dann später gesagt, in dir war der Jagdinstinkt völlig erwacht. Das war ein Prozess, der ging über 2 Stunden. Der begann damit, dass vor Sonnenuntergang 2 Boote rausfuhren, schwer beladen mit Netz.
Ein Boot schwer beladen und eins steuerte sozusagen vorneweg.
Genau, die fuhren erstmal gerade raus aufs Meer und ließen Stück für Stück Netz fallen.
In U-förmig. Also sie bilden im Prinzip ein Hufeisen, 200 Meter raus, dann ein Stück quer, dann wieder ran. Und also sozusagen am Anfang war das Hufeisen natürlich nicht geschlossen. Eine Seite blieb offen, und zwar war die Windseite. Von Norden kam ganz starker Wind die letzten Tage. Von Nordwest, leicht Nordwest, und drückte alles hier ans Ufer ran. Und natürlich kam auch der Fisch dadurch. Und sie kesselten ihn sozusagen ein, den Schwarm. Und am sozusagen der windabgewandten Seite wurde das Netz an Land gezogen, wurde es zugemacht. Auf der Meerseite, parallel zum Ufer, war es noch gespannt. Und an dem Ende dieses Punktes war das Boot und machte dann den Bogen komplett, fuhr zum Ufer hin und machte da den Laden zu.
Und dann kommt dieser Prozess des Rausziehens und der dauert ja ewig und ist voll organisiert.
Ja, das ist voll organisiert und vor allem, sie treiben dann auch nochmal die Fische, hat man das Gefühl. Und es ist eine Geschreie und Gerufe und Abgestimme, weil natürlich 2 Gruppen dann miteinander ziehen, jeder am Ende, jeder an einem Strang. Und dann rennt mal einer hin und her, um dir eine Info durchzugeben. Und dann siehst du, was so total irre ist. Circa so 400, 500 Möwen, die als Schwarm da im Hintergrund sind, im Halbdunkel, und deren Bewegung anzeigt, wo der Fisch gerade ist. Und das ist wie bei Hitchcock gewesen, so fast so dramatisch und irre.
Und dann sahst du aber auch die Möwen ja so weit weg noch. Das war klar, da hinten ist der Fisch und sie zogen und sie zogen und sie rollten ein und sie rollten ein und der Hintermann rollte erst die Strippe ein. Ewig ein Riesenknäuel, dann ging es irgendwann darum, das Netz kam, Netz wurde aufgerollt, blieb liegen und dann wanderte das alles auch noch mit dem Wind eigentlich zum nächsten Dorf fast weiter. Ja, diese ganze Aktion und wie viele Fischer waren das?
Es waren vielleicht 30. Und wie gesagt, es ist ja eine Gemeinschaft, die hier arbeitet. Die Fischer in solchem Fall, sonst jeder fischt ja für sich alleine. Aber in dem Fall, wenn so ein großer Schwarm kommt, dann haben sie sich alle vereint und haben gesagt, so jetzt machen wir diese große Nummer. Und dann war, wie gesagt, muss man natürlich sagen, die Südgruppe der beiden hatte natürlich dann extrem zu tun, weil bei denen war der Fisch und der sozusagen aber noch nicht an Land, sondern in der Ecke am Netz hinten da, wo dieser riesen Möwenschwarm agierte. Und immer, wo die Möwen waren, war auch der Schwarm. Man konnte das genau verfolgen. Und dann die ersten standen ja auch immer so 3, 4 am Anfang im Wasser, im tiefen Wasser schon. Und die das Netz immer wieder kontrollierten, damit es sich nicht überschlug, dass es immer schön senkrecht blieb. Und irgendwann kam der ganze Tross immer dichter. Und dann in der Mitte zwischen den beiden Gruppen waren dann schon die ersten Bewohner des Dorfes, die mit ihren Eimern ankamen und sprottengroße Fische sammelten, die da zappelten und sprangen am Ufer. Und wo du noch sagtest, naja, das ist ja nicht so besonders.
Fischcurry, dachte ich.
Fischcurry-Reis und so, Sprotten, ja. Und dann kam aber ein unglaublicher Schubfisch.
Ja, und ab dem Moment warst du nicht mehr ansprechbar. Dabei musste man, du wolltest ja gucken, dann musstest du schnell zurück, weil immer wurde gezogen und das war eine Action und du bist mir auf den Fuß getreten, hast ja nicht gemerkt, weil ich war hinter dir, wollte auch gucken, weil du warst so... Was so um Jagdfieber, die ganze körpervolle Anspannung und was, wie viel Fisch wird da kommen und was wird gezogen und ist da eine Seeschlange und ist da vielleicht doch ein Thunfisch und meine Güte, ich habe mich rausgenommen so ein bisschen, aber ich habe ein bisschen Fieber hatte ich auch und ich bin ja mit dem Jagen und dem Fischen und so sehr schwierig, aber das machen die halt hier schon. Es ist kein großer Schlepper auf dem Meer, der die Schleppnetze am Boden zieht und Fischfabrik ist schwimmend, sondern das ist hier die alte Fischerkultur.
Wahrscheinlich seit 1000 Jahren machen die das so. Vielleicht noch länger, das System. Na gut, die Netze haben sie wahrscheinlich noch nicht so lange, gute Netze. Aber das ist eine uralte Form des Fischens. Und am Ende war, wie gesagt, Gott sei Dank kein Thunfisch drin und auch keine Seeschlange, sondern es waren Makrelen unterschiedlichster Größe. Es war Pommes frites, Goldfisch nennen die den, bisschen Kingfisch, große Dinger, die so wie so ausgewachsene Hechte so groß waren. Und die meisten Fische eben wie so für unsere Verhältnisse, naja, so wie ein mittlerer, kleiner Karpfen.
Und das Ganze aber über Meter in diesem Riesennetz. Also es war ein Berg.
Ein Bergfisch.
Die waren so stolz.
Ja.
Es war hier so eine Feststimmung.
Too much fish. Ja.
Und dann auch unsere Familie, alle gingen mit einem Tütchen und konnten for free sich was holen. Also der große Anteil ging ja nachts auf dem Fischmarkt nach Malvern, haben wir heute früh erfahren. Ja. Aber alle wurden beteiligt und die kleinen Sachen sowieso. Die Frauen kamen und sortierten die kleinen eben doch für Fischcurry ein. Die cleveren Hunde haben auch gespeist. Die Katzen haben sich nicht getraut wegen der Hunde. Ich wollte dann wirklich fast auch Sprotten sammeln für die Katzen hier. Aber dann dachte ich, jetzt werd ich nicht folkloristisch.
Aber hier leben eben auch nur Fischerfamilien. Was anderes gibt's hier nicht. Nur Fischerfamilien. Und der Einzige, der kein Fischer ist, ist unser Hermann hier. Aus welchem Grund auch immer er sich hier mal niedergelassen hat und dieses Stück Land bekommen hat von seinem Vater, der muss wieder Fischer gewesen sein. Sonst würde er hier nicht sein.
Er hat ja eine umtriebige Schwester, die hat das vielleicht mit dem Gasthaus mal angeregt, dieses kleine Gasthaus zu bauen, das wir dann auch gefunden haben. Jetzt verdreht es sich hier aber. Fischer verkaufen.
Gasthaus.
Naja, Schlafhütte. Schlafhütte mit Waschbecken und Klo.
Eine Hütte zum Wohnen für die Familie und eine Hütte für eventuell vielleicht mal jemand, der hierher kommt, der
so,
sich verläuft.
Aber was ich sagen wollte, jetzt verdreht es sich hier, denn Fischer verkaufen ihr Land und kleine Hotels werden gebaut. Das sagte ich vorhin, der indische Tourismus fängt an hier zu ankern, weil es so eine schöne Ecke ist mit den Backwaters und dem Meer. Und jetzt ist das alte Gasthaus Schlafhütte. Die ärmlichste und kleinste von allen. Die Hotels drumherum sind komisch, gefallen uns nicht und machen uns Sorge. Und wir reden mit Ketke und Pranau tatsächlich, mit dem Nachwuchs hier. Haltet euer Land, das ist das Kostbarste, was ihr habt. Behaltet euren Stil hier.
Na, neben eurer Liebe und eurer Tradition.
Sowieso. Tradition. Du hast gefragt, ob es hier einen Eierkuchen gibt. Früher haben wir
immer. Ich habe nicht gefragt, ob es einen Eierkuchen gibt. Ich habe gesagt, weil sie uns gefragt haben, ob wir noch einen Nachtisch haben wollen. Und ich habe gesagt, würde es denn einen Eierkuchen geben? Und war natürlich klar.
Ja, 10 Jahre vorher hat der Bovi gesagt, no, gar nicht verstanden. Da war klar, hier gibt es keinen Eierkuchen, hier gibt's Crackcheck. Ja, aber jetzt ist die Jugend da und was sagt Pranau? Er checkt es mal im Internet und dann hat er uns...
Ach, ich Schreck gekriegt.
Ja, und abends gab es American Pancake als Nachtisch, gezaubert mit YouTube. Und wir waren so erschrocken, also weil wir American Pancake sowieso nicht mögen und weil es irgendwie... Aber ja, das ist eben der Mix, der jetzt hier ist. Mit YouTube kriegt auch Ketke ihre Infos über Frauenrechte.
Naja. Aber was die Küche angeht, haben wir nochmal ausdrücklich betont, dass wir Wellbogi-Küche wollen und nicht irgendwelche Internetküche, sondern dass das die tolle Küche ist. Sowas wird niemals im Internet stehen können, so wie sie ihr Essen zubereitet.
Ich habe Wellbogi gesagt, wir kommen auch her, weil wir ihre Kultur lieben, weil wir ihre Küche so besonders lieben. Und das ist auch so. Und das soll bitte so bleiben. Und mit Ketki habe ich gesprochen, die ist ja nun in Mumbai studiert, ob sie kochen oder ob sie rausgehen. Nein, sie kochen. Und sie ruft Mama an und fragt nach, wie es geht. Das hat mich so berührt. Das war mit Frieda, unserer Tochter, eine Weile auch so. Jetzt kocht sie besser als ich, viel besser. Schlusswort. Wir brauchen ein Schlusswort.
Ja, ich fahre jetzt sowieso noch mal zeichnen. Aber der Verkehr ist brutal geworden. Die Straße ist vom letzten Monsun nur noch 1,5 Meter breit an den Rändern total ausgefräst. Und da kommt der Localbus durchgebrettert. Und dann kommen noch die ganzen Rikschas, die jetzt die Leute an die Spitze bringen, die indischen Urlauber. Und dann verkeilt sich das. Und gestern war ich so richtig schön so in so einem verkeilten System drin. Und dann einer hat sich dann ein Herz gefasst und hat dann angefangen zu dirigieren, dieses völlige, kollabierende Verkehrssystem auf diesen 1,5 Metern. Hat es irgendwie hingekriegt. Mich hat er dann noch mit durchgewinkt zwischen dem Mumbai-SUV und dem Localbus. Und dann meine Blocker am Bike vorne waren breiter als der Spalt. Irgendwie bin ich dann doch dadurch, durfte den Bus noch ein bisschen mit Charme an der Kante, so mach mal hier, komm, ja, schab mal lang, die 10 Zentimeter, das macht dich.
Dann sag ich einfach, fahr vorsichtig. Das ist immer schön, wenn du wieder da bist, das muss ich dir auch mal sagen. Ich sitze immer ein bisschen in Sorge, wenn du allein los bist. Was mache ich, wenn du nicht zurückkommst? Ich bin hier so eine richtig mitreisende Ehefrau. Hier bin ich wirklich ganz schön, habe ich ganz schön was abgegeben an dich. Das ist sonst nicht meine Art.
Nee, du guckst mir auch hinterher, ob ich vom Schwimmen, wie weit ich schwimme und ob ich vielleicht nach Sansibar abhaue, weil irgendwie, weil ich sage, jetzt reicht's, ich gehe weg hier.
Also fahr vorsichtig und für diese Folge einfach mal wieder und sowieso. Danke, Thorsten.
Danke, Rico. Und immer wieder nur mit dir.
So, und wenn die Stimme wieder kratzig klang, das ist die typische indische Februarerkältung. Das ist dann auch irgendwie jedes Jahr so.
I sent picture with you.
Yeah, that would be nice. Send a picture from Pranav's birthday.
Yes, yes.
Well, I will enjoy. That's really nice. Yes. Okay,
we... Next month?
No, fourth. No. 4th March.
No.
This week.
No. Only after one day.
Let's stay 2 days more.
Two days more. And me and my papa, so 28th March and 29th March.
Oh,
okay, so let's stay here. Let's live here.
Let's stay 1 month more.
1 month more.
And this is
March
31st December.
31st December.
Okay, we come earlier.
All is worth it. Enjoy from my wife. Enjoy. Birthday ceiling.